Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen und wir haben heute wieder spannende Themen mitgebracht. Wir plaudern über Powell und die FED-Untersuchung. Wir plaudern über Bitcoin, wir plaudern über Rüstung und über Banken und über Grönland und über den Iran und über das Kanada-China-Abkommen ein bisschen. Also heute ziemlich viel Geopolitik dabei, aber halt alles auch Dinge, die auf die Aktienkurse durchschlagen können und die man einfach am Schirm haben muss. Bevor wir das alles aber machen, wie immer der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir an Underlyings direkt beteiligt sind, sagen wir es dazu. Ansonsten sind wir indirekt über den MSCI World und ähnliche Konstrukte an so ziemlich allen Underlyings dieser Welt, zumindest aktienhandelbaren Underlyings dieser Welt, beteiligt. Ja, und damit, lieber Dominik, herzlich willkommen. Man sieht schon, du hast dich diesmal auf Reisen zugeschaltet. Ich freue mich, dass du trotzdem Zeit hast.
Servus, danke wie immer für die charmante Einleitung. Genau wie du richtig sagst, ich bin unterwegs, ich bin in Deutschland unterwegs und genau, möchte aber trotzdem natürlich mit dir nicht diesen Podcast missen und deshalb nehme ich jetzt auch hier auf Reisen mit dir auf. Ich freue mich trotzdem, ich bin gespannt, was uns für Themen da erwarten jetzt heute.
Ja, schauen wir mal, wo es uns heute hintreiben wird. Wir haben es ein bisschen abgesprochen, aber es ist ja sehr, sehr viel spontan im Business-Podcast. Deswegen lass uns vielleicht mal reinstarten mit Powell. Da ist ja die Nachricht gekommen, dass jetzt das Justizministerium eine Untersuchung gegen Powell bzw. gegen die Fed initialisiert hat. Die Entrüstung war groß unter den ehemaligen Notenbankern in den USA, aber auch unter Notenbankern-Kollegen. Ja, du bist der Makro-Experte. Für mich als Makro-Laie sozusagen ist das alles andere als ein gutes Zeichen, wobei man aber sagen muss, die Wall Street hat de facto gar nicht darauf reagiert.
Genau, die Wall Street hat das als Non-Event quasi abgestempelt, hat gesagt, okay, das ist jetzt viel heiße Luft, das wird nicht viel passieren, zumindest so meine Interpretation in die Richtung. Ich finde es gar nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es nicht marktbedrohlich, aber ich finde es nicht gut, in welche Richtung generell die USA sich bewegt. Es geht halt meiner Ansicht nach weg von einer wirtschaftlichen Stabilität und Aktionäre wollen Stabilität haben. Es gibt eigene ETFs, die auf Instabilität setzen, also das ist ein Makro-ETF, ein Kernstein, wo man sagt, okay, das kann man in ein Core Satellite Portfolio einmischen, wo man sagt, die Jurisdiction Risk, also wo ich extra Jurisdiktionsdiversifikation einbaue, um strategische Überrenditen zu erzielen, wo Jurisdikationsrisiko erhöht ist. Vielleicht gehört da bald die USA dazu. Ich meine, es ist noch ein weiter Weg dorthin, aber es ist halt ein Weg von einer Tier 1 oder Tier A Jurisdiction hin in Richtung einer Tier B Jurisdiction, Tier 2 Jurisdiktion, was in einem Industrieland wie den USA in den westlichen Nationen eigentlich nicht sein sollte. Natürlich, das ist jetzt alles überspitzt formuliert. Wir sind lange nicht dort, aber es ist eine Entwicklung, die ich eigentlich nicht gut heißen kann.
Ja, absolut. Und für mich auch die Überlegung, du weißt es ja, ich habe mein überflüssiges Cash teilweise in T-Bills in den USA. Und das gibt mir auch zu denken, ob das jetzt noch die sinnvollste Variante ist. Gut, noch ist nicht viel passiert und noch kann man abwarten. Aber da müssen wir auch vielleicht einmal genauer drüber reden, was da Alternativen zu den T-Bills sein könnten, wo man Geld vielleicht in US-Dollar vielleicht anders parken kann als in US-Staatsanleihen. Hast du da vielleicht schon so spontan eine Idee oder?
Ja, also was ich halt immer gut finde, sind Geldmarktfonds. Ich meine, die sind halt meistens auch diversifiziert angelegt in US-Treasuries, also in Langläufer. Da muss man halt dann schauen, was es da gibt. Auf der anderen Seite bin ich ein großer Freund von Schweizer Franken. Es gibt super frankendenominierte Anleihen, auch im Immobiliensektor, der sehr stabil ist in der Schweiz zum Beispiel. Da kann ich, finde ich, relativ charmant, so zu diversifizieren, ansonsten über andere Währungen natürlich. Generell bin ich gar kein Freund von Staatsanleihen in den Zeiten. Ich schreibe das eigentlich in jedem meiner größeren Berichte, Artikel oder Videos bringe ich es eigentlich auch immer wieder, dass ich denke, dass Rohstoffe das neue 60-40-Portfolio in der Diversifikation ersetzen werden, weil eben in einem strukturellen Umfeld mit strukturell erhöhter Inflation, dass da halt Staatsanleihen oder gelddenominierte Werte einfach nicht gut arbeiten. Und dementsprechend bin ich da absolut auf der Sachwertschiene. Also ich halte derzeit auch keine Staatsanleihen und habe es auch nicht vor, die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall.
Alles klar. Also da werden wir mal in einer der nächsten Podcast-Folgen genauer drüber plaudern. Wenn jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern Ideen hat, dann schickt uns die gerne mal, dann können wir das in diese Podcast-Folge mit einbauen. Ist auf jeden Fall ein Thema, das für mich enorm spannend ist, weil ich mir denke, ja, ich weiß nicht, ob ich der USA noch mein Geld leihen will, wenn die Notenbank tatsächlich nicht mehr unabhängig sein sollte irgendwann. Ja, muss man für und wieder abwiegen natürlich, aber ist definitiv was schwierig ist. Aber bleiben wir gleich bei Geld und Parken. Wir haben ja die Banken schon, wir haben ja die nächste Earnings Season gestartet, Dominik, und die Banken haben geliefert, muss man sagen. Und die Banken sind ja auch so immer, ja, ein Indikator für die Gesundheit der Weltwirtschaft. Jetzt wirst du wahrscheinlich gleich mir jede Menge andere Dinge an den Kopf werfen, ich sehe es schon, am verschmitzten Grinsen hier. Aber man muss schon sagen, sie haben geliefert. JP Morgan hat die Erwartungen gesprengt, Jamie Dimon hat aber gleichzeitig, das muss man auch dazu sagen, vor geopolitischen und inflationsbedingten Risiken genannt. Goldman Sachs hat ebenfalls mit Gewinnwachstum und überrascht und die Dividende von $4 auf $4,50 angehoben. Ja, also Banken verdienen offensichtlich sehr, sehr viel. Die Zinsen der Kunden fließen primär in die Taschen der Banken und nicht irgendwo anders hin. Deswegen sagt man ja, klar, Aktienbesitz lohnt sich in jedem Fall und nicht am Taggeldkonto oder irgendwo liegen lassen. Aber was ist denn dein Take auf die Ergebnisse der Banken?
Also wenn ich es mir so anschaue und dann mal grob über die Sektoren ETFs drüber schaue, XLF steht tiefer als vor 3, 4, 5 Tagen vor der Earnings Season. Der KRE, der Regionalbanken ETF, steht drüber. Das heißt, ich würde da jetzt in erster Instanz einmal eher in die Richtung gehen und sagen, die kleinen Banken outperformen die Großbanken. Das würde ich jetzt einmal so als Nummer eins sagen. Es ist also quasi getrennt nach Sektor. Was ich sehr spannend finde, weil eigentlich die Kleinbanken unter massivem Druck von den ganzen Krediten, die da gerade ausfallen in den USA, betroffen sein sollten eigentlich von den Commercial Real Estate Geschichten, beziehungsweise von den Autoloans, den Car-Loans und so weiter, die da auszufallen beginnen. Aber bei den Großbanken, JP Morgan hat ja gut reportet, das ist richtig, aber steht natürlich tiefer jetzt, hat abverkauft, jetzt nicht massiv, aber trotzdem stehen sie tiefer. Die Prognosen sind jetzt nicht so der Burner, muss man sagen, für die Zukunft. Die Zahlen selbst waren gut, aber die Prognosen lassen halt auch ein bisschen zu wünschen übrig, plus halt dieses geopolitische Damoklesschwert, wie Jamie Dimon auch ganz richtig erzählt, ist natürlich immer ein Thema in einem makroökonomisch schwierigen Umfeld ist es halt immer schwierig, Renditen zu prognostizieren beziehungsweise Quartale vorherzusagen. Vor allem, wenn du halt auch stark im Rohstoffsektor beteiligt bist, wie es JP Morgan ist. Aber ja, ich sehe es gemischt, sagen wir so. Aber auch nicht wirklich, ich sehe es nicht wirklich eindeutig negativ oder positiv.
Ja, also ich sehe es schon positiv. Der XLF ist halt für mich nicht so das Quantum, weil da ist Visa, Mastercard und American Express drin und die Kreditkartenunternehmen sind ja unter Druck. Das war sicher auch ein bisschen ein Mitgrund, aber ja, definitiv, wie du sagst, das ist, und Jamie Dimon hat es ja auch schön gesagt, geopolitisch wird es riskanter, aber momentan scheinen die Banken auf jeden Fall, zumindest die Großbanken, das ganz gut wegzustecken. Hast du einen Favoriten zu den Großbanken?
Ich bin im ganzen Bankensektor nicht investiert. Wenn, dann wäre es Jamie Dimon, also JP Morgan, weil die Jungs halt ihre Hausaufgaben wirklich sehr, sehr gut machen. Von Citigroup, UBS und Bank of America würde ich Abstand nehmen derzeit aus diversen Gründen. Aber JP Morgan ist für mich eigentlich im Bankensektor immer ein gesetztes Pferd, wenn ich denn wen picken müsste. Zum Glück muss ich es nicht. Ich bin in JP Morgan auch nicht investiert. Aber wenn ich müsste, dann wäre es bei mir wahrscheinlich JP Morgan, ja.
Alles klar. Ich zum Disclaimer kommend habe heute einen Order auf Goldman Sachs drin und die haben ja gestern nach den Earnings, wie viel haben sie gewonnen? Lass mich schnell schauen. 4,63% gewonnen, ist glaube ich ein schöner Swing oder Momentum Trade, je nachdem, beides ist möglich. Mal abwarten, ob der gefillt wird oder nicht heute überhaupt. Wir nehmen das übrigens für den Zeitstempel am Freitag, den 16. Januar, momentan gerade 15.18 Uhr auf, also in 12 Minuten eröffnen die Märkte.
Cool. Ja, schöner Momentum-Ausbruch mit erhöhtem Volumen. ADX-DMI zeigt das an. All-Time-Highs. Absolut, absolut handelbar technisch. Ja.
Ja, und vor allem ist auch gut gelaufen schon natürlich, wenn man zurückschaut auf den 5. April, da waren wir bei 442, jetzt stehen wir knapp vor der 1000. Also das ist schon ein ordentlicher Move. Die 1000 muss man halt auch am Schirm haben, weil diese runde Zahlen sind halt immer so ein bisschen auch psychologischer Widerstand. Das heißt, da kann es durchaus sein, dass man abprallt, dass ein bisschen das Manko in dem Trade und da haben wir nicht mehr weit hin, aber ja, mal abwarten. Ich habe jetzt mal den Trade auf jeden Fall eingestellt. Mal sehen, ob er überhaupt gefillt wird, weil er muss ja sowieso erst Vortageshoch überschreiten bei mir. Das ist die Voraussetzung. Momentan vorbörslich sieht es ein bisschen schwächer aus, aber mal sehen. Super. Sehr gut, dann lass uns ein bisschen in die Geopolitik reingehen. Da ist es ja das Thema Grönlandhammer. Wir haben das Thema Iran und wir haben seit neuestem das Kanada-China-Abkommen, wobei das würde ich ein bisschen abgrenzen. Lass uns vielleicht einmal zunächst über Grönland und über den Iran sprechen. Und ich habe mir hier, ich blende es auch gleich ein, mal die Aktie von Rheinmetall rausgesucht, die ich sehr spannend finde in diesem Zusammenhang. Schauen wir es uns einmal gemeinsam an hier. Und ja, wie man das schön sieht, also wir haben natürlich hier dann einen schönen, so, wo ist mein Stift, da ist er, hoppala, da. Wir haben hier natürlich dann einen schönen Schwung nach oben gehabt. Hier im November 2024 sind dann wirklich von 450 auf 1900 oder fast 2000 gekommen. Haben jetzt hier eine wirklich Seitwärtskonsolidierung, eine etwas breitere Seitwärtskonsolidierung von 1400 ungefähr bis auf 2000 drauf. Und es sieht jetzt so aus, als würde man da oben wieder wegspringen und könnten vielleicht die 2000 überwinden. Und es liegt ein bisschen auf der Hand. Wir haben einerseits Grönland, USA, worüber wir plaudern denken. Ich habe mir das so ein bisschen recherchiert, Dominik, und ich würde gerne mit dir plaudern, was denn die Vor- und Nachteile einer Besetzung oder einer Übernahme durch die USA sein könnten. Und ich werfe dir einfach mal meine Argumente an den Kopf, wenn du willst, und du kannst dann darauf reagieren. Prinzipiell einmal die geostrategische Kontrolle. Also Grönland ist ja das Tor zur Arktis, logischerweise. Und wer Grönland kontrolliert, hat auch die Schiffsrouten Nordost- und Nordwestpassage, die durch die Eisschmelze halt immer wichtiger werden. Das heißt, das war früher unwichtig, jetzt wird es immer wichtiger, weil das Eis da oben wegschmilzt. Dann braucht die USA Grönland für den Golden Dome, also für dieses Abwehrschild sozusagen. Das ist ganz, ganz wichtiger Standort. Dann die Rohstoffe natürlich, seltenen Erden. 10% des Weltbedarfs an seltenen Erden werden in Grönland vermutet. Dazu kommt Graphit und Uran, also das auch zur Energieunabhängigkeit und zur Rohstoffunabhängigkeit von China wird es beitragen. Und man muss halt Fakten schaffen, meint Donald Trump, bevor China oder Russland dort Fakten schaffen. Aber die Gefahr wird von Experten als gering eingeschätzt, dass das wirklich der Fall ist. Also das wären die Gründe für eine Besetzung. Die Gründe gegen eine Besetzung sprechen, dass es ohnehin bestehende Verträge gibt und die USA weitreichende militärische Rechte in Grönland haben. Das ist natürlich ein NATO-GAU wäre, also ein NATO-Super-GAU würde ich sogar sagen, wenn da zwei NATO-Staaten aneinanderprallen würden. Die Insel ist auch hochgradig verschuldet. Das ist auch, was die wenigsten müssen. Das heißt, die USA müssen dort wirklich viel, viel Geld reinstecken. Und die Bevölkerung, 85% der Grönländer lehnen die USA ab. Also auch das wäre wahrscheinlich kein optimaler Zustand. Das so die Für und Widers, die ich gefunden habe. Was ist denn dein Take zu Grönland?
Ja, also ich denke, es wird passieren. Ich denke, es wird er wird's machen. Ich gehe in meinem Primärszenario davon aus, weil er eben die Hand über Rohstoffe braucht. Er hat in den USA selbst und in seinem Wegbereich, in seiner Wegmacht nicht genug Rohstoffe, um die Expansion, die benötigt wird, vor allem die Energieexpansion fortzuführen. Seltene Erden sind ein Thema, die China in der Hand hat, da muss er gegensteuern. Und ja, Venezuela war jetzt auch nicht nur wegen Maduro, also zumindest meiner Ansicht nach, hat das einen Rohstoffaspekt hinter sich. Und so sehe ich es bei Grönland ähnlich. Ich denke, man wird Zugriff bekommen. Und ich denke auch, dass es friedlich vonstatten gehen wird, ohne große Eskalation. Inwiefern das, wie man sich das dann ausmacht, weiß ich nicht. Aber ich bin fast sicher, dass man da kuschen wird von europäischer Seite, vielleicht mit so, man wird sich irgendwie schönreden, mit so Aussagen, ja, na, sie haben ja eh schon die ganzen Militärrechte dort und die Militärbasen, sie sollen uns halt nur 10% beteiligen an irgendwas, an den Rohstoffabkommen und etc. Ich denke, dass es so in die Richtung ablaufen wird, wie genau weiß ich nicht, aber Trump wird seine Hand drüber bekommen. Am Ende ist es in der Geopolitik und in der Geostrategie immer der mit dem größten Hammer, der gewinnt am Ende. Es klingt blöd, es ist aber so. Und die USA sind einfach der Welthegemon mit dem größten Arsenal. Und wenn sie sagen, sie brauchen das für die globale Sicherheit, sei dahingestellt, ob das wirklich so ist, dann werden die da auch Zugriff bekommen, weil der Vasall da kuschen wird. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Dass Russland oder China dort Fakten schaffen und das besetzen, davon gehe ich nicht aus. Also da sehe ich persönlich keine Gefahr. Natürlich ist es auch ein geopolitisch, geostrategisch ein wichtiger Punkt, eben wie du sagst, wegen diesen Meerengen, wegen diesen Passagen für den Handel. Aber ich denke, dass der Rohstoffaspekt vorgelagert ist.
Ja, ich bin da nicht ganz deiner Meinung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, ja, es wird sicher friedlich passieren. Also mein Primärszenario ist auch, dass es friedlich passiert, weil wenn es in kriegerischer Form passiert, dann glaube ich, haben wir wirklich die Börsen am nächsten Tag 20% tiefer, definitiv. Das wird er nicht und das kann er auch nicht riskieren, weil ja, wir wissen alle, dass in den USA sehr, sehr viel an den Börsen hängt und dass der Trump sich das jetzt gerade, wo die Boomer-Generation sozusagen in den Ruhestand geht, nicht erlauben kann. Und ich sehe noch ein zweites Problem und das hat sich jetzt gestern oder vorgestern kam ja die News raus, dass die Kanada ein massives Abkommen mit China getroffen hat. Und das sehe ich dann schon auch als Gefahr für Donald Trump, weil Kanada treibt er jetzt mittlerweile in die Hände von China. Also wer das nicht mitbekommen hat, vielleicht auch da eine kurze Zusammenfassung. Kanada hat sich von USA distanziert und hat ein massives Abkommen mit China geschlossen. Da geht es um Agrar, da geht es vor allem um Raps, was die Rettung der Pharma Kanadas sein soll. Dann geht es um eine neue Energieaktie, zum Beispiel um Flüssig, Erdgas, LNG und Öl, das in Richtung Asien gehen soll von Kanada. Und es geht um einen Technologietransfer. Also Kanada hat die Rohstoffe, China hat das Know-how sozusagen. Und es geht auch um die Finanzemanzipation, das heißt neue Zahlungswege, weniger Abhängigkeit vom US-Dollar. Und das sehe ich schon als gravierend bedrohlich für die USA. Also ich weiß jetzt nicht, wie er mit Kanada umgehen wird. Das ist jetzt noch nicht so. Ich glaube, dass die jetzt mal wirklich schockiert sind von dem und damit nicht gerechnet haben, die USA. Aber glaubst du nicht auch, dass wenn da im Grönland was sein sollte, dass Europa dann auch in die Hände von China getrieben wird?
Ja, das sehe ich definitiv so, dass man da immer weiter zu China rüberruckt. Aber ich sehe uns derzeit nicht in der Lage, eigenständig zu handeln in Europa, beziehungsweise gegen die USA zu sprechen. Und ich sehe uns auch genauso wenig in der Position, uns zu China wirklich anzunähern. Dementsprechend gehe ich in meinem Primärszenario davon aus, dass Grönland zu Amerika rüberwandern wird, in welcher Form auch immer. Zu diesem Kanada-China-Pakt, das sehe ich auch sehr ähnlich wie du, mit einer kleinen Nuance, die unterschiedlich ist. Und zwar, es ist für Amerika keine absolute Bedrohung, wenn das passiert, wenn man da Kanadier, also den größten Nachbarn überhaupt, in die Hände des Erzfeindes quasi treibt. Deshalb denke ich auch, dass dieser Deal rückabgewickelt wird, weil Kanada ist auch immer ein westlich geprägtes Land. Und dann wird man einfach sagen, okay, wenn ihr da Deals mit China macht, dann seid ihr von jeglichem Schutz der USA draußen und wird auch andere Handelsbeschränkungen wieder aufrollen. Man sieht es jetzt mit dem Iran zum Beispiel. Also Trump hat schon gesagt, alle, die mit dem Iran weiter Handel betreiben, kriegen Sonderzölle drauf. Und sowas rechne ich auch, wenn man sich China annähert. Also für was sich Kanada dann am Ende dann entscheiden wird, das steht natürlich in den Sternen, das kann ich auch nicht beurteilen. Aber ich sage, die USA werden da extrem versuchen, das zu torpedieren.
Ja, absolut. Aber es ist ja auch ein Joker, den sich Kanada in die Hand holt, weil die USA kann sich genauso wenig erlauben, Kanada zu verlieren, glaube ich. Das wäre ein großer Verlust generell.
Ich denke, dass es wirklich noch schlimmer ist.
Ja, muss man schauen. Also ich glaube, dass das da zwei miteinander pokern. Und jetzt kommt es halt darauf an, wer hat dann am Ende die besseren Karten. Das ist mit Sicherheit die USA, da bin ich auch bei dir. Aber es ist nicht gesagt, dass da nicht noch mehr kommen kann. Und ich glaube halt, dass man wirklich auch, und es dürfte so ein bisschen, also Kanada dürfte den Anfang machen, halt, da Donald Trump ein bisschen härtere Schulter zu zeigen, schadet sicherlich nicht, auch in diesem Zusammenhang. Also ich bin sehr gespannt auf die Reaktion jetzt. Dass nicht unmittelbar was kam, hat mich sehr verwundert. Also das scheint schon nicht, das scheinen die nicht am Schirm gehabt zu haben oder warum auch immer sie nicht reagieren, ich weiß nicht, frage mich nicht. Man müsste jetzt recherchieren, ob heute, ich habe jetzt die letzten Stunden nicht mehr recherchiert, ob was rausgekommen ist, aber so wirklich harter Konter kam bisher nicht. Ja, muss man abwarten. Also ich denke, sicherlich spannend, man muss halt ein bisschen aufpassen mit Kanada-Exposure. Glaubst du nicht, dass die Kanada-Aktien da jetzt vielleicht unter Druck geraten könnten, auch deine Minenaktien?
Ja, natürlich ist das ein Thema mit viel Kanada-Exposure, was man da am Schirm haben muss und verfolgen muss. Jurisdikationsrisiko ist immer ein Thema, aber ja, primär sehe ich da jetzt nicht so das Problem, weil die Minen ja weiter wirtschaften. Die Jurisdiktion Kanada selbst ist ja safe, um das geht's nicht. Das ist ja kein Gesetz in Kanada geändert worden oder so. Und ja. Edelmetalle werden auf der ganzen Welt nachgefragt. Ganz überspitzt gesagt, wenn man mit den USA bricht, verkauft man halt nicht mehr in die USA, sondern nach Europa oder China. Also ich glaube, die Absatzmärkte sind da, die Nachfrage ist da, der physische Markt ist eng und in Kanada selbst gibt es jetzt keine Jurisdiktionsprobleme und somit sehe ich das relativ, ja.
Easy.
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Okay, dann hätten wir jetzt schon viel abgehackt. Dann haben wir Kanada auch abgehackt im Aufwasch mit Grönland gleich. Aber wie gesagt, ich sehe das schon als Gefahr, dass Europa da auch in Richtung China rutscht, was ich momentan, muss ich ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen nachgedacht über meine Feelings dazu und ich muss ganz ehrlich sagen, will ich ein Argument der Kanadier war auch, dass China der verlässlichere und stabilere Handelspartner ist und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das mittlerweile eigentlich ähnlich. Insofern würde es mich gar nicht so schockieren, wenn die EU in Richtung China sich mehr orientieren würde statt in die USA. Aber man muss dann natürlich trotzdem die Kirche im Dorf lassen. Wir sind noch immer von den USA abhängig und es ist klar, aber es hat mich eigentlich gar nicht schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, beim drüber nachdenken. Würde es dich schockieren, wenn wir mehr Richtung China gehen?
Nein, ich würde mich freuen und ich habe ja schon lange, lange gesagt, also das geht ja zurück in der Geopolitik bis zur Heartland-Theorie von Helford McKinder, dass man halt immer versucht, auch einen Keil zwischen Asien und Europa zu treiben. Ne? Und das ist jetzt natürlich nicht an McKinder, aber trotzdem Geopolitik, wo man halt auch sagt, wenn man Deutschland und Russland sich vereinen lässt, dann hat man halt einen Gegner auf der eurasischen Platte, dem sich Amerika nicht stellen kann. Und ich würde mich freuen, wenn wir das schaffen, deutsche Technologie oder europäische Technologie mit den Ressourcen aus Asien, vor allem aus Russland, wieder zu vereinen. Ich glaube, dass das beiden Blöcken sehr helfen kann und Amerika das wankt und sich hier ja mit einer Politik bedient, die halt nicht wirklich gemeinschaftlich ist, sondern sehr Amerika fokussiert, dann muss man halt irgendwann in Kauf nehmen, dass sich die engen Verbündeten eben wie Kanada dann in den politischen Osten orientieren und umschauen. Ich halte von der chinesischen Politik, von der Innenpolitik gar nichts, aber die Handelspolitik finde ich sehr gut, die sie machen. Da muss man immer differenzieren. Ja. Und ich denke, dass wir alle, wenn wir einen Wohlstand erhalten wollen, wenn das die Grundvoraussetzung ist, von der wir sprechen, dann denke ich, dann ist es zwingend notwendig, die Hand über günstige Rohstoffe zu haben. Der Zugriff auf günstige Rohstoffe ist die Basis eines jeden Wohlstandes, genauso wie der Zugriff auf günstige Energie. Beides haben wir in Zentraleuropa derzeit nicht. Wir haben auch auf günstige Energie keinen Zugriff in dem Sinne, weil uns natürlich dieser Keil zwischen Russland getrieben wurde. Wir bestellen teures LNG aus den USA. Und das sind keine Faktoren, in denen du eine prosperierende Industrienation aufbauen kannst, in denen du Zukunftstechnologien fördern kannst, die energieintensiv sind, und das muss sich ändern. Dann kann Europa wieder prosperieren und wachsen, und dementsprechend bin ich da sehr für eine sehr offene Welthandelspolitik ohne große Grenzen.
Sehr gut. Jetzt haben wir was gemeinsam, wir zwei. Jetzt können wir beide nicht mehr in die USA anreisen.
Ja gut, ich war schon drüben, also
Hast du alles erledigt? Sehr gut.
Ja, alles erledigt. Die USA ist riesengroß, aber ich habe zumindest einmal ein bisschen was abgefahren und ja, es hat mich jetzt nicht so begeistert. Ich bin sehr gerne in Südostasien unterwegs und dementsprechend Kanada würde ich mir auch gerne mal anschauen. Also gibt es da, glaube ich, genug noch zu sehen für mich.
Okay, alles klar. Sehr gut, sehr gut. Gut, lass uns über den letzten geopolitischen Brandherd noch ein bisschen plaudern, nämlich Iran. Bei Iran geht es jetzt da mehr um Öl, logischerweise, als um sonst irgendwas. Aber es ist schon ein bisschen bedrohlich. Heute kam die Meldung, dass die USS Abraham Lincoln, also der Flugzeugträger, sich aus dem Weg, aus dem chinesischen Meer Richtung Iran macht. Der Luftraum war kurzzeitig gesperrt. Die Straße von Hormuz ist ja nach wie vor Thema. 20% des weltweiten Ölhandels gehen durch die Straße von Hormuz. Also da könnte es durchaus wieder spannend werden. Im Moment ist es auch da an den Märkten ruhig. Ich schaue mal live vielleicht auf den Ölkurs, aber der ist ja mit 1,08% des Crude Oil im Plus und brennt mit 1,43. Also da ist jetzt nichts Dramatisches passiert. Aber ich glaube, es könnte auch ein guter Take sein, bevor wir dann zu deinem Lieblingsthema Rohstoffe überschwenken. Es treibt auch alle wieder in die Absicherungen hinein. Natürlich, wenn da wieder irgendwas kracht, dann ist Gold natürlich wieder gefragt, dann ist Silber möglicherweise wieder gefragt und Öl könnte auch nach oben gehen, was wieder der Konjunktur schaden würde, wenn es zu weit nach oben geht. Also ja, wir wissen ja, dass die Straße von Hormuz, wenn die mal wirklich in Bedrängnis ist, der Preis sofort auf $100 im Öl springen kann, was niemandem guttun würde. Was ist denn dein Take auf die ganze Geschichte?
Ja, Unsicherheit nimmt zu, auch wenn es der Mix derzeit nicht anzeigt. Ich kaufe verstärkt wieder Put-Optionen, günstig natürlich noch bei VIX 15. Versuche ich da noch reinzukommen. Also ich habe über Hedging Exposure. Bin natürlich trotzdem in den Edelmetallen sehr stark involviert und die Schwankungen sind riesig derzeit. Also wenn man sich Silber anschaut, aber dazu kommen wir später noch, sind die Schwankungen extrem derzeit. Aber wie gesagt, ich versuche mich wieder etwas zu hedgen, gerade wenn es günstig ist. Und ich glaube nicht, dass jetzt unmittelbar was passieren wird, aber Trump kommt halt immer weiter unter Zugzwang auch. Er muss, es sind bald die Midterms, jetzt war er gerade in Venezuela. Jetzt ist er da gerade dran. Wann ist der beste Zeitpunkt, wenn nicht jetzt, irgendwelche Grenzen zu verschieben oder irgendwo einzumarschieren? Wenn er jetzt wieder ein halbes Jahr Pause macht oder ein Jahr Pause macht, dann wird's nicht einfacher, sagen wir es einmal so. Also wenn er vorhat in seiner Amtszeit da irgendwo was zu machen, dann wahrscheinlich eher jetzt. Der Ölpreis, absolut richtig, mit der Straße von Hormuz, es ist immer ein Thema. Könnte natürlich auch gut sein, dass man da sich zuerst eben Venezuela gesichert hat mit diesen Ölvorkommen, um nachher nach in den Iran einzumarschieren. Ich hoffe es natürlich einmal nicht, dass was passiert. Ein Flugzeugträger ist meiner Ansicht nach auch nicht genug, um da wirklich schlagkräftig zu sein. Aber ja, ich bin gespannt, wenn das wirklich passieren sollte, wie sich Europa positioniert. Das ist so meine primäre Aussage. Wo steht Europa, wenn die USA jetzt in den Iran einfallen? Wir werden sehen. Es gibt ja schon viele, viele Berichte von Tumulten im Iran selbst. Ich kenne mich zu wenig aus in der Innenpolitik dort, muss ich sagen. Also da habe ich überhaupt keine Expertise. Aber ja, im Nahen Osten ist es halt immer, da sind wir wieder bei McKinder, bei der Heartland-Theorie, das ist das Herzland. Wenn du es nicht kontrollieren kannst, musst du Unruhe stiften, dass es keiner besetzen kann. Und wenn es jemand besetzen kann, dann der Welthegemon, und das ist die USA, wenn wir jetzt wirklich wieder bei der Heartland-Theorie sind.
Ja. Also ich glaube, für Europa ist es eigentlich vollkommen egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe da jetzt nicht so das große europäische Interesse am Iran. Ich glaube, viel schlimmer ist es für China.
Nein, das meine ich gar nicht. Aber wie verhält man sich, wenn der größte Verbündete da ist?
Ja, wie hat man sich in Kuwait verhalten? Wie hat man sich bei den ganzen anderen? Man wird es hinnehmen und man wird sagen, viel Spaß. Man wird ein bisschen unterstützen, vielleicht sogar im Notfall, also zumindest die Briten oder die Franzosen. Und ja, mehr wird es nicht sein.
Dann irgendwann die Frage des UN-Mandats anstellen und so weiter. Und da muss ich halt irgendwo.
Ja, also, das hätte man schon. Also das hätte man schon längst machen müssen. Das glaube ich ist gar nicht so das Thema. Ich glaube vielmehr, wie reagiert jetzt China drauf? Das ist viel mehr die Prämisse drauf. Weil wenn die USA jetzt noch in zwei, drei Ländern einmarschiert, dann wird das die Hemmschwelle für China, Taiwan zu übernehmen, wird gering. Und ich habe es heute im Tagesupdate ja gesagt, Taiwan Semiconductor probiert ja eh schon alles, um aus Taiwan rauszukommen, mehr oder weniger. Die haben jetzt, glaube ich, 165 Milliarden Investitionspaket, erhöhen sie jetzt nochmal in den USA. Ja, nur das geht halt nicht von heute auf morgen. Also ich glaube, auch da muss er mit Maß und Ziel vorgehen, und ich weiß halt nicht, ob er selbst, meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil für mich ist er Psychopath, Donald Trump, aber sein Team rundherum, da sind durchaus fähige Leute drinnen, ob die das jetzt noch am Schirm haben, dass die man weiß ja, wie die USA oder wie die Amerikaner von sich denken, dass sie die größten, besten, schönsten, coolsten und lässigsten sind, dass das in der Außenwahrnehmung ein bisschen anders ausschaut. Ist gefährlich, aber ich denke mal, je mehr jetzt zündelt, umso mehr wird China sagen, irgendwann muss Xi Jinping auch eine Linie in den Sand ziehen und sagen, hey Kollege, noch ein bisschen weiter, und es macht Wumms. Also mal schauen. Ja.
Genau, das ist die Frage, ob man da nicht irgendwie in Österreich, würde man sagen, am Watschenbaum rüttelt, dass es da zu einer Reaktion kommt von chinesischer Seite. Wie weit man das eskalieren kann, bis da halt mal eine Antwort kommt, sagen wir es einmal so.
Jawohl, ja. Man schwimmt halt nicht zu weit raus ohne Schwimmflügel. Ne? So ist das halt. Das ist einfach so.
Genau. Also geopolitisch spannend, dementsprechend sichere ich jetzt wieder mehr ab. Der Wix war ja kurzzeitig sogar vor ein paar Tagen oder Wochen, war er da bei 13 oder so, 13, 14.
Ja, ja.
Und genau, da ist es natürlich immer gut, bei niedriger Volatilität aufzustocken an Basis-Hedges. Und das mache ich einfach derzeit.
So ist es, ja. Ich habe gestern auch im Zero Hedge Börsendienst habe ich gestern auch wieder einen Basis-Hedge dazugenommen. Also es schadet nicht, jetzt ein bisschen aggressiver zu hedgen, glaube ich, in dem Umfeld. Aber mein Basisszenario ist trotzdem, dass es ruhig bleibt im Moment noch. Definitiv.
Bei mir auch. Also wie gesagt, also ich denke auch, dass man mit einem Flugzeugträger da passiert noch nicht so viel. Natürlich, wenn dann die B-52-Bomber kommen und der Flugzeugträger, dann schaut das Ganze wieder anders aus. Aber derzeit würde ich auch noch sagen, und es ist auch noch viel zu ruhig, internationale News, die Volatilität ist noch zu niedrig, also es scheint auch niemand anderer irgendwas zu ahnen. Dementsprechend, die Märkte sind noch ruhig genug, das kann sich schlagartig ändern, keine Frage, vor allem übers Wochenende, aber derzeit, wir werden sehen, wie wir heute aus dem Handel gehen, ob die Nachfrage nach Hedging Exposure erhöht wird heute, nach Börseneröffnung. Ich denke nicht, es schaut derzeit nicht so aus, aber lassen wir uns überraschen.
Ja, also momentan, wir haben jetzt da 15.38 Uhr, 8 Minuten die Börsen offen, der WIX ist auf minus 2,46%. Also momentan sieht es tatsächlich nicht so aus, aber wie du schon richtig sagst, man muss sich da schön überraschen lassen und das abwarten und detrinken. Ja, Dominik, super. Damit lass uns zu deinem Haus- und Hof-Thema kommen. Die Edelmetalle sind ja wieder in aller Munde, Gold, zumindest nahe Alltime High, beziehungsweise am Montag auf Alltime High ausgebrochen nach oben, und seither fixiert man sich da oben ein bisschen, wenn es auch nicht mehr viel Momentum drinnen ist. Im Moment Silber nach wie vor sehr volatil, aber alles extrem aufwärts gerichtet. Platinum in einer Dreiecksformation, da bin ich auch schon gespannt, wohin sich die auflöst. Wie sieht's mit deinem Rohstoff-Exposure aus? Du lachst, dein Herz lacht sicherlich.
Ja, Rohstoff-Exposure ist natürlich unchristlich hoch, sage ich immer. Also ist natürlich ausgemaxt bis unter dem Plafond. Ich bleibe auch dabei. Also ich denke, wir haben da noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wie man sagt, es wird eine Fahnenstange werden. Es ist sehr respektabel, was Silber da aufführt mit dieser Upside-Volatilität. Vor allem die Schwankungsbreite jetzt bei ungefähr $100 oder bei $95 ist unglaublich. Also wir haben da Intraday-Schwankungen von 10% im Spotpreis, was unglaublich ist. Für mich auch vielleicht eine Form der kurzzeitigen Distribution, wo man sagt, man verkauft, man versucht eventuell aus den Short-Positionen noch rauszukommen. Auf Bankenseite, es gibt die ersten Gerüchte, dass die US-Banken draußen seien aus ihren Short-Positionen. Das kann man natürlich nur dann nachvollziehen oder wirklich bestätigen, wenn man die OTC-Käufe bzw. die Over-the-Counter-Transaktionen genau kennt. Die sind aber nicht transparent, dementsprechend nicht einsehbar. Die UBS soll es erwischt haben, sagt ein Gerücht. Das kann ich auch nicht bestätigen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Wird nur die Zeit zeigen, ob es die UBS dann wirklich zerlegt. Wäre natürlich ein Drama mit der größten Bank. Die haben ja schon die Credit Suisse schlucken müssen. Und wenn die UBS jetzt auch noch umfallen würde, dann wäre die doppelt so groß wie das Jahres-GDP von der Schweiz, also die jährliche Wertschöpfung in der Schweiz ums Doppelte überstiegen. Da müsste dann ein internationaler Bailout schon stattfinden, da müsste dann sicher Deutschland einspringen oder andere Gläubiger. Aber ja, derzeit sehe ich noch das Ende der Fahnenstange nicht. Wie gesagt, wir sind hochvolatil im Silberpreis. Gold ist, glaube ich, Alltime High knapp. Und Silber ist derzeit drunter, aber wir haben eine hohe Volatilität. Ich sehe auch weiter steigende Preise. Also ich denke, dass wir da erst bei $150 wirklich abverkaufen werden dann. Bis dorthin ist noch einiges an Luft. Aber es bleibt volatil auf dem Weg nach oben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Kollaps sehen. Außer wir haben einen Weltkrieg oder ein ganz großes geopolitisches Ereignis. Oder eben eine US-Rezession könnte auch dazu beitragen, wo man sagt, der Industriehandel im Silber bricht weg. Wobei ich sagen muss, dass die monetäre Nachfrage derzeit so groß ist, dass sie die industrielle Nachfrage schlucken würde. Das heißt, selbst bei einer Rezession, denke ich, würde der Dip gekauft werden und es würde weiter nach oben gehen.
Okay, also du siehst, wenn du einen Dip kommen siehst, was wäre das Kursziel? $70? 60?
Ja, also 70, $75 wäre sicher eine Kurszone, wo ich sage, das wäre ein erster Punkt. Und je nachdem, also wenn es jetzt wirklich ein Horrorszenario wird, dann gehen wir halt auf die $50 runter, aufs Alltime High, also auf das alte Alltime High und dann von dort wieder nach oben. Aber das sehe ich derzeit einfach in den Karten nicht. Wenn du dir anschaust, ich mache das ja eben auch mit Trendlinien. Die Trendlinien werden immer steiler, wenn du vielleicht bei mir kurz rüberschaltest. Ja, da wird auch ein Silberpreis eingeblendet und man sieht halt an den gelben Trendlinien, dass diese Aufwärtsbewegung immer steiler wird, immer parabolischer. Und ich denke, dass die auch in einer richtigen Fahnenstange mit einer Manie, mit einer Übertreibung enden wird und dann auch wie eine Fahnenstange ganz normal abverkauft wird. Aber da sind wir noch nicht in der absoluten senkrechten Bewegung und dementsprechend gebe ich dem noch weiteren Room to Run, also einen weiteren Weg zu laufen. Aber ja, ich denke, dass wir jetzt noch nicht kommen, also noch nicht abverkaufen, aber es wird auf jeden Fall irgendwann kommen nach einer starken Übertreibung.
Also zunächst nochmal 100% und dann nach 100% nicht mehr 50% sozusagen und dann könnte es kommen. Das sage ich das
zu erraten. Ich weiß, das ist komplett unrealistisch und die meisten glauben es auch nicht, aber ich glaube nicht, dass wir so in einer, wenn wir wirklich zu einem Short-Squeeze kommen und ich glaube, dass der Papiermarkt unter Druck kommt, das ist ja mein Basisszenario, dann sehen wir $150, $200 in einer Übertreibung und dann wird abverkauft. Und ja, natürlich kann man jetzt auch schon Gewinne mitnehmen, das ist halt die Frage, ob man dieses Szenario glaubt oder nicht, aber ich bin da weiterhin bullish, weil ich die grundlegenden treibenden fundamentalen Kräfte sehr, sehr gut untersuche und genau untersuche und ich sehe da noch kein Nachlassen von Nachfrage.
Ja, also wir haben beide ein hohes Silber-Exposure. Ich habe ein bisschen was abgebaut, wobei das eher homöopathischer Abbau war, muss ich auch dazu sagen. Aber ja, es ist halt, wenn du so Silber jetzt hast und vor allem einige Minenwerte, die sich vervierfacht, verfünffacht haben, dann und du hast mit einem Depotrisiko von 1% begonnen, dann bist du jetzt natürlich auf 5% ganz automatisch. Wenn sich alles andere nicht bewegt hat oder weniger bewegt hat auf alle Fälle oder vielleicht bei 4%. Und da muss man dann schon sagen, wenn ich jetzt mein Silber-Exposure zusammenrechne, ich werde jetzt Stück für Stück ein bisschen was abbauen. Ich sage jetzt mal so vielleicht 20% davon und den Rest weiter genießen. Und ansonsten werde ich mal andere Punkte suchen, wo wir reingehen können. Ja.
Absolut valide Idee. Wir sind ja schon lange genug dabei. Wir sitzen dementsprechend auf guten Gewinnen. Also das ist absolut eine rationale Entscheidung, dass man da etwas abbaut, ja.
Ja, und wir haben es auch schon besprochen im Eine Stunde Freiheit-Talk, den wir auch gemeinsam am Montag immer haben, dass wir halt auch 10 Jahre auseinanderliegen vom Altersunterschied her und dass es da natürlich auch komplett andere Verhaltensweisen auch geben muss, logischerweise. Das ist auch ganz klar. Also du kannst noch mehr Risiko gehen wie ich. Wenn jemand 30 ist oder 20 ist, kann er noch mehr Risiko gehen, theoretisch. Irgendwann muss man natürlich auch das Risiko deckeln, klarerweise, aber ist ganz klar, dass da ganz unterschiedliche Verhaltensweisen ist. Das heißt, ich kann nur jeden aufrufen, wirklich da zu schauen, wie alt bin ich und wie viel Risiko will ich tragen und halte ich es auch aus, wenn der Silberpreis jetzt, weil wenn er tatsächlich auf 50 nochmal runtergehen sollte, halbiert er sich ja de facto fast wieder. Halte ich das dann überhaupt aus oder verkaufe ich dann bei 50 in Panik? Das ist halt immer die Frage, die sich stellt, das ist ganz klar.
Ja, also bei den Minenwerten muss man halt dann auch noch dazu sagen, der durchschnittliche Minenkomplex bepreist seine Umsätze beim im Schnitt $35 pro Unze. Manche haben auf $45 aufkorrigiert. Sie verkaufen aber das letzte Quartal zu 70, 80 oder gar $90. Die Cashflows müssen, die Betonung darf müssen explodieren. In der nächsten Quartalsaison, Berichtssaison, die im Februar startet bei den Minen. Und ich bin mindestens noch 2 Quartale super bullish auf die Minenaktien, also rein von den Cashflows her, weil das einfach arbeitet. Das wirkt halt eben nachgelagert. Sie haben ihr Produkt zum doppelten Preis anbieten können als im Vorquartal. Und das wird sich unweigerlich in den Cashflows niederschlagen. Der Ölpreis ist super günstig, die Importkosten sind günstig, All-In-Sustaining-Costs sind günstig und dementsprechend müssen nicht nur die Cashflows, sondern auch die Margen extrem auseinandergehen. Eigentlich ist da der Software-Sektor der Sektor mit den größten Margen von bis zu 50%, 40-50% Marge im Software-Sektor und die Minenaktien haben teilweise 50-70% Marge und das ist einfach der Sektor, der einfach am besten läuft derzeit. Und jetzt kommt die Krux an der Geschichte, nur weil der Cashflow steigt, bedeutet das nicht automatisch, dass die Aktie steigt. In einem rationalen Markt würden Investoren einen steigenden Cashflow und Margenexpansion auf 70% mit steigenden Kursen beantworten, weil sie die Aktie kaufen würden. Aber diese Kaufnachfrage kann ausbleiben, aus geopolitischen Gründen oder was auch immer. Das heißt, die Margen sind auf 70%, die Cashflows steigen durch die Decke und trotzdem verliert die Aktie. Es ist denkbar, es ist möglich. Aber rein fundamental würde die Aktie eigentlich steigen müssen, theoretisch. Aber weißt du, was an der Börse passieren muss und was nicht, das steht oft auf anderen Blättern geschrieben. Aber rein fundamental würde die Aktie dann einfach vom Preis her noch günstiger werden zu dem, was sie an Free Cashflow produziert und wäre dann ein noch besserer Kauf, theoretisch. Also ja.
Absolut. Und man muss ja auch sagen, was ist der langfristige Horizont? Also wenn jetzt der Kurs mal auf 90 steigt und dann wieder auf 50 zurückkommt, dann ist das so wie eine Sonderdividende vielleicht ein bisschen, die da reingeflossen ist. Das muss man halt auch am Schirm haben. Was haben die wirklich großen Spekulanten für ein Ziel im Silberkurs? Und dementsprechend werden sie sich dann natürlich auch ausrichten, denke ich. Also ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
Ja, also wie gesagt, bis jetzt hat man das ganze letzte Quartal einfach zu weit höheren Preisen verkauft, als abdiskontiert wurde derzeit in den Bilanzen. Dementsprechend erwarte ich da weiter steigende Cashflows. Das ist so die Bottomline von mir.
Gut, wir werden sehen. Wir haben ja die Earnings Season mittlerweile am Starten. Wir haben es eh vorher schon besprochen mit den Banken. Wann kommen die ersten Silberaktien? Hecla Mining, schauen wir gleich am 18. Februar. Was AG, First Majestic, ebenfalls um den Dreh, 19. Februar. Ja, also Mitte Februar wird dann spannend für die Silberwerte anscheinend. Sehr gut.
Absolut, ja.
Gut, Dominik, Silber haben wir besprochen. Hast du noch zu Gold, Platinum, Kupfer oder sowas was zu ergänzen?
Also Gold ist für mich sowieso ein Buy-and-Hold-Posten im physischen Bereich. Dementsprechend habe ich da jetzt keine großen Updates. Gold wird weiter steigen, umso weiter fragmentierte geopolitische Welt ist. Also Zentralbanken werden weiter zukaufen, das sehe ich auch nicht abflachen. Dementsprechend hat Gold weiter Rückenwind. Ich erwarte jetzt keine Kurskapriolen, aber weiter steigende Kurse. Und Silber wird Gold auch performen. Und wenn Silber stark anzieht, wird Platinum im Windschatten mitschwimmen. Und Platinum ist halt nochmal volatiler als Silber oft. Dementsprechend muss man da halt die Schwankungsbreiten aussitzen können. Ich bin ja im Spotpreis gar nicht involviert. Wie du weißt, ich spiele das ja über Rohstoffaktien, über Platinum-Primärförderer. Genau, das ist so mein Play, weil ich da die Futures nicht kaufen möchte aus verschiedenen Gründen.
Okay. Letzter Blick, oder ich weiß nicht, ob du da noch was am Schirm hast, das musst du dann sagen. Letzter Blick ist auf die japanischen Staatsanleihen. Die gehen nicht runter. Also ganz im Gegenteil, die 20-Jährigen sind fast, ich will jetzt nicht sagen Alltime High, aber sind extrem hoch, wenn man die letzten Monate, also seit 2007 Alltime High auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es vorher war, natürlich 3,2% die 30-Jährigen, da sieht es nicht viel besser aus. Die sind auch extrem hoch. Scheint auch momentan ignoriert zu werden von der Börse. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Börse ist momentan sehr gut im Wegschauen. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, dass wir sehr glücklich sein können, dass wir Absicherungen derzeit so günstig bekommen. Also dass wir sind von vielen Seiten mit Threads beschossen, also mit Themen, die eskalieren können. Ich habe letztens einen Artikel geschrieben auf meinem Substack zu Japan, Corona, der Wendepunkt der Geldgeschichte. Wenn du kurz rüberblenden magst zu mir.
Gerne.
Da gehe ich nämlich genau eben auf das ein, auf das Japan-Thema, wie man es in dem Bild auch schon schön sieht, mit der Japan-Flagge, Time is up steht daneben. Und da erkläre ich die Zusammenhänge, wie dieser 40-jährige Anleihenbullenmarkt endet, warum Corona der Bruch alle Dämme war in der Geldpolitik, Japan, die letzte Pension der kostenlosen Kredite ist gefallen quasi, und das sieht man halt hier an den Staatsanleihen, wie wir seit Corona hier einen absoluten Wendepunkt in der Geldpolitik haben, dass in Japan hier die Staatsanleihen nach oben gehen, und du hast den Yen Carry Trade angesprochen, wir haben ihn schon oft thematisiert. Ich sehe ihn zurückkommen, ich kann natürlich nicht sagen wann, aber der Artikel, eine absolute Empfehlung von mir, durchlesen, wer was zu Japan lesen möchte, und zum Yen Carry Trade, also da ist alles beschrieben eigentlich, was man braucht, meiner Ansicht nach.
Wunderbar. Ja, du wirst ihn in den Shownotes verlinken, nehme ich an. Damit hätten wir das Thema auch abgeschlossen. Ich habe, lass mich kurz auf meine Liste schauen. Achso, Bitcoin habe ich noch versprochen. Jesus Maria.
Ja.
Bitcoin, um Gottes
Willen. Bitcoin ist ja wieder am Steigen, ne?
Ja, es ist für mich jetzt eine sehr, sehr spannende Situation. Also man sieht es ja hier im Chart, wir haben bei roundabout 90.000 eine recht interessante Unterstützung, die hier immer wieder gehalten hat in der Vergangenheit, also 24, 25, dann immer wieder dazwischen. Jetzt sind wir so genau dazwischen, immer wieder pendeln drumherum, und ich habe immer gesagt, auch im Tagesupdate, wer es hört, das habe ich gesagt, die 94.000 sind so ein wichtiger Zwischenpunkt, und da sind wir jetzt im Moment drüber. Jetzt ist halt die Frage, ist das ein Fake-Out? Also gehen wir nur kurz nach oben, um dann wieder abzutauchen, oder gehen wir wieder nach unten. Momentan sind wir ausgebrochen, und das ist auch für mich ganz spannend, mit durchaus hohen Voluminas, also durchaus wieder ordentlich Käufer in den Markt gekommen und auch sehr aggressiv in den Markt gekommen. Jetzt ist halt aber die Sache so, dass momentan Anschlusskäufer fehlen. Also wenn man sowas sieht, dann will man eher mal ein bisschen Momentum zu sehen, zumindest bis 100.000 hätte ich es mir schon erwartet, um dann wieder vielleicht zurückzukommen mit weniger Volumen und abzuprallen. Also momentan stimmt mich das noch nachdenklich. Also ich habe ja gesagt, über 94.000 wäre ich bullisch. Mal sehen. Also wenn wir jetzt hier noch einmal einen Abprall sehen mit wieder viel Volumen, dann wäre das für mich in Ordnung. Momentan sieht so ein bisschen für mich nach Fake-Out aus, und bearish kann ich auch ganz klar sagen. Wir haben hier ein aufsteigendes Dreieck gehabt, wo wir jetzt kurzfristig nach oben ausgebrochen sind. Also wenn das ein Fake-Out sein sollte und wir dann vielleicht sogar unter die 88.000, 87.000 gehen, dann könnte es wieder sehr, sehr bearish werden schnell, und dann hätte man wahrscheinlich schnell die 72.000 mit der nächsten Unterstützung drin. Das ist momentan so mein Take drauf. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass wir jetzt relativ schnell auf 100 gehen, langsam vielleicht auf die 94 zurück und dann da wieder abprallen. Aber mein Wunsch ist momentan nicht in Erfüllung gegangen. Wie siehst du Bitcoin, Dominik?
Ich sehe es eigentlich fast genauso wie du. Ich sehe es als Bear Flag eigentlich in meinem Primärszenario. Obwohl ich schon sagen muss, dass die 94 mir gut gefallen. Ich habe kein Exposure derzeit. Ich kaufe auch nicht ein, weil ich da noch mehr sehen möchte. Ich vertraue dem Ganzen auch noch nicht, vor allem, weil es für mich einfach derzeit makroökonomisch einfach überhaupt nicht dazu passt. Bitcoin ist eines der katapultivsten Risk-On-Assets. Ich sehe Risk-On, jetzt weiß ich nicht, ob ich da so mitgehen würde. Ja, also ich sehe das eher als Bear Flag, die nach unten abverkauft wird. sollten wir dann nicht nach oben durchbrechen. Aber wenn wir dann nach oben durchbrechen, aus dieser Bear Flag raus, dann wäre das schon sehr bullisch, würde ich sagen.
Sehr gut. Ja, also warten wir mal ab, ob es passiert. Das war's von meinen Punkten. Dominik, hast du noch irgendwas mitgebracht?
Nein, also du hast, glaube ich, alles abgeräumt heute. Ich wollte auf jeden Fall auf Japan eingehen, weil es natürlich ein Thema ist, das wir wirklich im Auge haben sollten. Beschäftigt euch, setzt euch mit Japan auseinander. Das kann ein Marktrisiko sein, das wirklich relevant wird. Lest den Artikel, wenn es interessiert. Und ja, ansonsten möchte ich vielleicht auch auf unsere Community verweisen. Eine Stunde Freiheit ist natürlich immer eine Bank. Also schaut's vorbei bei uns, da wird das alles besprochen jeden Tag. Wir haben eine Woche hinter uns mit fantastischen Live-Calls, Thomas. Also wir haben ja einiges abgewickelt die Woche. Und ja, bin guter Dinge, dass wir da so weitermachen.
Ja, absolut. Heute noch ein Live-Call. Morgen mache ich Hedging mit Optionen, vielleicht auch genau zum richtigen Zeitpunkt als Live-Call. Also ihr habt zum einen Euro nichts verpasst. Wenn euch das nicht gefällt, habt ihr 3 Monate 1 Euro bezahlt und seid wieder draußen. eine-stunde-freiheit.com. Gibt es auch täglich das Tagesupdate, von dem ich hier gesprochen habe und vieles, vieles mehr. Also ich glaube, es lohnt sich massiv. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns da begrüßt. Übrigens, wenn wir euch begrüßen dürfen, wir haben schon die 600er-Marke durchbrochen gestern. Wir sind auf über 600 Mitgliedern und wir sind guter Dinge, dass wir die 1000 ja auch bald knacken werden und mal sehen, ob es kommt oder nicht kommt, aber ich bin da sehr, 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 sehr bullisch, dass unser Trend hier weiter nach oben geht, Dominik.
Ich bin da durchaus positiv, dass wir die 1000 zusammenbringen.
Super. Dann sagen wir aber immer vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jemanden kennt, dem dieser Podcast gefallen würde, dann freuen wir uns über eine Weiterempfehlung. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bewertet, beziehungsweise auf YouTube einen Daumen nach oben da lässt und den Kanal abonniert. Auch darüber freuen wir uns sehr. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ciao, ciao.